Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Für Christinnen und Christen ist zumindest in der westlichen Kirche heute der erste Advent. Die Vorbereitung auf die Weihnachtszeit beginnt. Im Zentrum steht dabei natürlich nicht nur der erwartete Gottessohn, sondern auch seine Mutter Maria. Die war der Überlieferung nach Jungfrau und hat ihr Kind vom Heiligen Geist empfangen. Es gibt zwar Hinweise, dass zumindest in den Prophezeiungen der hebräischen Bibel eher von einer jungen Frau als explizit von einer Jungfrau die Rede war, aber zumindest in späteren Jahrhunderten wurde Marias Jungfräulichkeit immer zentraler. Warum das so ist und warum überhaupt Religionen Frauen gern bestimmte Rollen zuschreiben, sei es die der Jungfrau, die der Mutter oder die der weisen Frau oder Hexe, das will ich mit Birgit Heller besprechen. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien und hat viel über Religion und Geschlecht geforscht. Frau Heller, warum war oder ist es vielleicht auch immer noch so wichtig, dass Maria nicht nur Jesus zur Welt gebracht hat, sondern dass sie dabei eben auch noch Jungfrau war und nach katholischer Lehre ja sogar ihr ganzes Leben lang geblieben ist?
Ja, dass sie Jungfrau war, das ist interessanterweise trotzdem nicht unbedingt zunächst eine Aussage über Maria selbst. Es geht hier eigentlich zentral immer noch um die Bedeutung Jesu. Weil durch die jungfräuliche, durch den Geist gewirkte Geburt eigentlich die Besonderheit Jesu hervorgehoben wird. Also Jungfräulichkeit ist in dem Sinn eigentlich eher zu verstehen als eine Art der vollendeten Hingabe an das Handeln Gottes. Ja. Also das heißt, Jungfräulichkeit ist in erster Linie ein Symbol für Reinheit. Also das geht weit über Maria hinaus, aber das ist da auch gut zu sehen. Es geht darum, Maria zu kennzeichnen als die reine Magd, als das reine Gefäß sozusagen des Gotteswillens mit der Intention, dass dadurch die Bedeutung Jesu hervorgehoben wird, wie das auch bei anderen göttlichen Kindern, sage ich mal, der Fall ist. Ja, also es geht eigentlich um eine besondere Bedeutung Jesu, auch wenn Maria jetzt als Jungfrau bezeichnet wird. Und Maria ist ja nicht nur, weil sie körperlich sozusagen als Jungfrau etikettiert wird, vor, während und nach der Geburt, sondern weil sie selbst bereits jungfräulich geboren ist. Ja, wir feiern ja gerade im Advent jetzt, also am 8. Dezember, die unbefleckte Empfängnis Mariens. Und da geht es nicht um Jesus, sondern es geht um die unbefleckte Empfängnis Maria selbst. Also sie selbst wurde schon jungfräulich empfangen, um sie völlig zu reinigen von jeglicher Zuschreibung irgendeiner sexuellen Unreinheit.
Und das wurde als Dogma von Pius dem IX. Erst 1854 wirklich festgelegt. Natürlich war das eine alte Tradition, aber es ist ja trotzdem erstaunlich, dass man im 19. Jahrhundert nochmal so sehr diese Reinheit der Jungfrau betonen musste, oder?
Ja, das ist im Grunde genommen ist es eigentlich fortlaufend immer wieder ein kirchlicher, lehramtlicher Diskurs geblieben, der kreist um die zentrale Bedeutung Jesu, eigentlich instrumentalisiert über die Etikettierung Marias als Jungfrau. Aber wie gesagt, im Zentrum steht sie dabei eigentlich nicht.
Es gibt bis heute in der katholischen Kirche die Institution der Jungfrauenweihe. Das wurde vor 50 Jahren erst wiederbelebt und es soll heute mehr als 5000 geweihte Jungfrauen geben. Papst Franziskus hat zum 50. Jahrestag dieser Wiedereinführung der Jungfrauenweihe eine Botschaft geschrieben, da würde ich mal gerne draus zitieren. Er schreibt da an diese geweihten Jungfrauen: Möge das, also dieses jungfräuliche Leben, möge das eure Art sein, Beziehung zu leben, um Zeichen der bräutlichen Liebe zu sein, die Christus mit der Kirche, Jungfrau und Mutter, Schwester und Freundin der Menschheit vereint. Da stecken ja jede Menge Rollen, Vorstellungen und Zuschreibungen drin, oder?
Ja, und hier geht es jetzt eigentlich wirklich um eine etwas andere Denktradition. Da wird Maria, die ja hier einfach auch ganz stark angesprochen ist, zwischen den Zeilen in allen diesen Rollen, zum Symbol der Kirche selbst. Also Maria als Jungfrau und Mutter zugleich, also in dieser Doppelqualität eigentlich, wird zum Urbild und zum Vorbild der Kirche. Und die Jungfrauen, die sozusagen dann geweiht werden, übrigens genauso wie im Prinzip die christlichen Nonnen, werden eigentlich zum Symbol der Maria. Franziskus hat vor 2 Jahren auch einen neuen Marienfeiertag ausgerufen, also den Pfingstmontag, der ja jetzt als Feiertag Mariens auch gilt, nämlich in explizit als Mutter der Kirche. Also diese Koppelung oder diese Identifizierung von Maria und der Kirche, das geht ja auch zurück auf die Vorlage aus dem Ersten Testament, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch in der Metapher einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau dargestellt wird. Hier ist es Jerusalem bzw. Israel gegenüber Jahwe. Jahwe, der männlich personifiziert wird, Jerusalem, Israel, weiblich personifiziert. Und analog haben wir das im Christentum, wo praktisch die Kirche an die Stelle Jerusalems oder Israels rückt, beziehungsweise dann auch der einzelne Mensch gegenüber Jesus. Also das kommt ja auch in diesem Zitat zum Ausdruck über die Jungfrauenweihe. Eigentlich diese Beziehung, wo der einzelne Mensch zum Inbegriff des Gläubigen, zum Inbegriff des Volkes Gottes wird, ihm gegenüber zu Jesus. Und das ist Maria. Maria ist diese exemplarisch Gläubige, die Vorbild aller Gläubigen ist.
Vorbild aller und gleichzeitig unnachahmbar, weil sie eben Jungfrau und Mutter zugleich ist. Wie ist es denn, gibt es in anderen Religionen auch diese Kombination, die ja menschlich eigentlich unmöglich ist, Jungfrau und Mutter, oder ist das eher getrennt, dass es in den einen Religionen eher die Mutterrolle ist und in der anderen eher die Jungfrauenrolle?
Es gibt durchaus Beispiele dafür, dass mächtige Göttinnen sowohl im asiatischen Raum als auch im altorientalischen Raum durchaus auch diese Doppelbezeichnung von Jungfrau und Mutter erhalten, wobei Jungfräulichkeit hier eigentlich weniger assoziiert wird mit Reinheit als vielmehr mit Unabhängigkeit, mit Macht, mit Autonomie. Also diese Unabhängigkeit von einem männlichen Gegenüber sozusagen, das wird hier stärker in den Blick genommen. Die Koppelung mit Mutterschaft oder mit der Anrufung als Mutter ist kein Problem. Auch hier geht es eher um die Qualität, also um die Macht der Mutter, nämlich auch als eine mächtige Schutzgöttin. Das hat sich ja auch im Laufe der Marienverehrung wieder als eine weitere Komponente auch herausgeschält, dass Maria durchaus nicht nur diese gehorsame, demütige Magd geblieben ist, sondern dass sie in der volkstümlichen Marienverehrung besonders eigentlich im Mittelalter als eine mächtige Schutzgöttin entstanden ist oder wieder also gewachsen ist.
Sie haben jetzt immer
das
wieder.
Das ist etwas, was auch stark auf dem Boden einfach auch von Göttinnentraditionen entstanden ist, die eigentlich vorchristlichen Ursprungs sind.
Sie haben jetzt immer wieder das Adjektiv mächtig gebraucht. Das ist ja tatsächlich so, dass es in vielen Religionen mächtige Frauengestalten gibt. Wenn wir aber die Realität der Religionen heute anschauen, das Personal, dann ist das doch in weiten Strecken männlich. Wie erklärt sich dieser Unterschied zwischen der religiösen Symbolebene, wo Frauen ein großer Platz zugewiesen wird, und der Realität, die natürlich bei verschiedenen Religionen unterschiedlich ist, sich auch entwickelt hat, aber wo man trotzdem im Allgemeinen sagen kann, Frauen wird da ein nachgeordneter Platz eingeräumt?
Ja, das erklärt sich am besten aufgrund der Entstehungszeit der großen religiösen Traditionen, die eben heute eigentlich die unsere Gegenwart prägen. Im Grunde sind alle diese sogenannten Weltreligionen in einer Zeit entstanden, die geprägt war von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und wenn hier Göttinnen verehrt werden, dann ist das nicht unbedingt sozusagen ein Reflex auf die besondere soziale Macht von Frauen, sondern eher auch das Erleben oder die Projektion natürlich auch von Männern, also gerade die Mutter, ja, die durchaus als eine mächtige Gestalt erlebt wird, auch von männlichen Kindern, die hier vielleicht projiziert wurde, so kann man sich das vielleicht auch religionspsychologisch erklären. Und die Annahme, dass allein die Tatsache sozusagen, dass irgendwo Göttinnen verehrt werden, schon auf eine besondere Macht von Frauen schließen lässt, die ist insofern auch sehr leicht zu relativieren. Man muss sich nur anschauen, wie stark die Verehrung von Göttinnen oder besonders bedeutenden religiösen Symbolfrauen, wie eben auch die Maria eine ist, mit Frauenverachtung komplett vereinbar ist. Wenn man nur an den Hexenhammer denkt, dessen Autor Heinrich Kramer, der ja Dominikaner, Mönch war, Theologe, Inquisitor, der persönlich ein glühender Marienverehrer war und mit diesem Hexenhammer eigentlich ein Dokument geschaffen hat, das das einflussreichste Dokument der Hexenverfolgung war, das Frauen kriminalisiert hat, als gefährlich herausgestellt hat und natürlich auch ihre Verfolgung und den Mord an den Frauen legitimiert hat.
Aber war da im Grunde der Vorwurf, die Frauen sind nicht so wie Maria? Also war das sozusagen das Gegenbild? Hatte das was miteinander zu tun? Oder würden Sie sagen, in der Religion ist eben diese Verehrung der Maria und dann gibt es die gesellschaftlich geprägte patriarchale Struktur, die dazu führt, dass man Frauen als unwissend, als verführbar, als Verführerinnen, als gefährlich darstellt?
Also so aufteilen würde ich es nicht. Es gibt ja durchaus auch dieses, also in den Religionen selbst, die Frauenbilder, die auch wirksam wurden, also jetzt symbolisch einflussreich waren. Also für das Christentum ist es natürlich die Eva, die eigentlich seit der frühen Kirche in einer Antithese zur Maria steht, also eigentlich der polare Gegensatz. Die Eva ist die Verführerin par excellence, also sie steht dieser reinen jungfräulichen Maria gegenüber. Und ist die sexuelle Frau im Vergleich eben zu Maria, die ja eigentlich durch diese Doppelung von Jungfräulichkeit und Mutterschaft als letztlich asexuell rein gekennzeichnet wird. Also hier sind eigentlich mit der Eva, die ja das Urbild der normalen Frau unter Anführungszeichen darstellt, eigentlich schon diese unversöhnlichen Gegensätze aufgemacht. Also an die Maria näher ranrücken können eigentlich nur die Jungfrauen und die Nonnen, also die dann praktisch eigentlich auch die moralisch letztlich höherwertigen Frauen sind, weil sie einfach asexuell sind. Im Christentum ist eben das Problem, dass sehr früh diese Reinheitsvorstellungen, die mit Jungfräulichkeit verbunden sind, eben auch mit Sexualität bzw. Sexualfeindlichkeit verknüpft wurden. Also Reinheit und Sexualität schließen sich eigentlich aus. Und von daher sind die meisten normal lebenden Frauen eigentlich nicht in der Lage, also Maria irgendwie in irgendeiner Form als Ideal anzustreben.
Also in der Jungfräulichkeit Marias steckt eben dann doch auch ein ganz bestimmtes Bild für alle anderen Frauen. Vielen Dank, Birgit Heller, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien und unter anderem Autorin eines Aufsatzes zu Welt, Religionen und Geschlecht. Und den genauen Fundort, den finden Sie ebenso wie das Gespräch zum Nachlesen oder auch zum noch einmal Hören auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de/religionen.